Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Für alle Weltraumenthusiasten gibt es in diesem Jahr gleich zwei wichtige Jubiläen. Die Mondlandung jährt sich zum 50. Mal, denn am 21. Juli 1969 betrat mit Neil Armstrong zum ersten Mal der Mensch den Mond. Und es erscheint der 3000. Band der Heftreihe Perry Rhodan, der erfolgreichsten Science-Fiction-Serie aller Zeiten. Und ein Perry Rhodan-Leser der ersten Stunde ist Andreas Eschbach, selbst ein Bestseller-Autor, der sich mit Titeln wie Das Jesus-Video und Eine Billion Dollar in die erste Reihe der deutschsprachigen Unterhaltungsliteratur geschrieben hat. Jetzt hat er seinen Jugendtraum verwirklicht und auf knapp 900 Seiten die Vorgeschichte von Perry Rhodan erzählt. Perry Rhodan, das größte Abenteuer. Direkt aus dem Weltall auf die kosmische Bühne von Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit meinem Kollegen Kolja Mensink, Andreas Eschbach. Herzlich willkommen im Bücherfrühling.
Ja, die kosmische Bühne und diese Messehalle, die natürlich auch wie so ein Raumschiff aussieht.
Ja, ja.
Oder fühlen Sie sich hier zu Hause?
Eher eine Raumstation, also wir schweben irgendwo im All.
Wunderbar. Herr Eschbach, 3000 Hefte Perry Rhodan, das sind etwa knapp nachgerechnet so 200.000 Seiten. Haben Sie die eigentlich alle gelesen?
In Manuskriptseiten sind sogar 300.000. Und ich habe es vielleicht zwei Drittel gelesen.
Oh ja, immerhin, Sie leben ja jetzt selbst noch mal 848 Seiten auf diesen Stapel obendrauf, dazu später. Jetzt erstmal so ein bisschen zu Perry Rhodan. Die Hefte kennt, glaube ich, jeder. Die liegen seit knapp 60 Jahren am Bahnhofskiosk, die liest aber dann doch nicht so richtig jeder. Machen Sie uns doch mal bekannt mit diesem Perry Rhodan. Wer ist das?
Also Perry Rhodan ist der erste Mann, der auf dem Mond gelandet ist. Uns erzählt man was anderes, aber ich habe in diesem Buch beschrieben, wie es tatsächlich war, also wie es gekommen ist, dass nicht Apollo auf dem Mond gelandet ist, sondern die Stardust und nicht Neil Armstrong, sondern Perry Rhodan.
Okay.
Und auf dem Mond trifft er dann Außerirdische, nämlich die Arkoniden, Angehörige eines uralten, etwas dekadent gewordenen Volkes, und übernimmt deren Technologie, um damit die Erde zu einen. Und weil er feststellt, dass wir nicht allein im Universum sind, sondern im Gegenteil umgeben von allerlei Mächten, die Begehrlichkeiten hinsichtlich der Erde haben, sucht er einen Weg, um die Unabhängigkeit der Erde zu sichern. Also dass man nicht Teil von irgendeinem galaktischen Imperium werden.
Sie erzählen das jetzt ein bisschen so, wie andere Leute Geschichten aus dem Bekanntenkreis erzählen. Sie sind schon tief drin in diesem Perry Rhodan-Universum, oder?
Ich habe mein erstes Heft mit 11 Jahren gelesen. Okay. Und seither begleitet er mich. Also das ist so eine Figur, müssen Sie sich vorstellen, wie Old Shatterhand. So jemand, der immer fair ist und das Gute will und einfach so ein Teil der deutschen Kulturgeschichte, würde ich sagen, sicher etwas umstritten, weil jetzt literarisch vielleicht nicht gerade auf höchstem Niveau, aber es ist die längste fortlaufende Geschichte, die es überhaupt gibt. Also ich habe es neulich mal ausgerechnet, Perry Rhodan, Stand heute ist so, als hätte Tolkien vom Herr der Ringe nicht drei Bände geschrieben, sondern 480.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind mit 11 Jahren eingestiegen. Waren Sie so ein richtiger Raumschiffjunge? Hatten Sie so Risszeichnungen von Raumschiffen an den Wänden?
Hallo, ja klar.
Modelle, Revell-Modelle?
Modelle nicht, weil ich zwei linke Hände habe, aber Risszeichnungen und also
Sternenglobus auf dem Nachttisch?
Hätte ich gern gehabt, ja, hatte ich aber nicht. Aber ich hatte, ich war da undogmatisch, also ich hatte auch eine große Risszeichnung der Saturn V.
Natürlich. Was hat Sie denn damals jetzt als Kind oder als Jugendlicher am meisten daran fasziniert? War das eher so dieses Ingenieurhafte, diese Machbarkeit, immer größere Raumschiffe, mit denen man in die Weiten des Weltraums vorstoßen kann, also das Technische, oder war das eher dieses Traumhafte, dass man diese Idee, dass man sich aus der schwäbischen Provinz, Sie sind, glaube ich, in Ulm aufgewachsen, rauskatapultieren kann in den Weltraum?
Ich glaube, das war alles lauter solche Sachen. Also in der Nähe von Ulm aufgewachsen, auf dem flachen Land. Wir hatten ja nichts, es gab kein Internet, wir hatten kein Mofa, mit dem man irgendwo hinfahren könnte. Man war quasi eingesperrt in der Einöde und da war das wunderbare Eskapismus, sich an der Seite von Perrault dann auf fremde Planeten zu begeben. Das Abenteuer. Also ich hab damit ungefähr angefangen, in dem Alter, wo man normalerweise Karl May liest. Und die Motivation ist so ähnlich. Also ich habe auch Karl May gelesen, aber als dann Perrault dann kam, hatte der keine Chance mehr, dann, weil einfach viel tollere Abenteuer waren.
Sie sind dann ja nicht sofort Schriftsteller geworden. Sie haben tatsächlich Raum- und Luftfahrttechnik studiert. Wie viel Perrault haben Sie denn da im Studium entdeckt?
Ja, entsetzlich wenig.
Sie wollten Astronaut werden?
Ja, ich wollte. Also es war eine Fehlkalkulation, weil mir damals nämlich nicht klar war, die Leute, die die Raketen bauen, die steigen da gar nicht selber ein. Und eigentlich habe ich dieses Studium ergriffen, weil ich eben in meiner Jugend so viel geschrieben habe und die ganze Verwandtschaft sich Sorgen gemacht hat, der Junge muss was Ordentliches lernen, weil vom Schreiben kann man nicht leben. Weiß ja jeder. Und dann habe ich halt gedacht, naja, Luft- und Raumfahrttechnik, das klingt so, wie wenn es was mit Science Fiction und so zu tun hätte. Das ist vielleicht das Richtige. Hatte ich das deutliche Gefühl. Ein Beispiel dafür, dass man auf seine Gefühle nicht immer hören kann.
Sie sind dann Schriftsteller geworden. Sie haben eine ganze Menge von Büchern geschrieben, aber Sie haben tatsächlich auch schon 6 solcher Perrault-Hefte geschrieben als Gastautor. Ja. Wo kam denn dann die Idee? Was war der Anstoß dafür zu sagen, Sie gehen das jetzt nochmal grundsätzlich an und wollen so einen Ziegelstein abliefern?
Also das war tatsächlich die Initiative des Verlegers von dem Verlag, Fischer Thor, wo es rauskommt. Der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Andreas, ich möchte, dass du einen dicken Perirodan-Roman schreibst, ein Weltraumabenteuer. Das soll dann gebunden rauskommen und ganz toll sein. Und dann war ich es so nicht so dafür, weil Weltraumabenteuer dicke kann ich auch so schreiben, da brauche ich Perirodan gar nicht dafür. Für mich war der Reiz immer etwas beizutragen zu diesem Epos, was da entsteht. Und das war so eine Weile in der Schwebe, bis mir aufging, dass das Erscheinen von Band 3000 dieser Serie und 50 Jahre unserer Mondlandung ins selbe Jahr fällt. Und da hatte ich die Idee, ich müsste doch mal aufschreiben. Und dann wusste ich, das wollte ich machen. Die Jugend von Perrault dann schildern, wo er herkommt, wie er geworden ist, wer er ist. Und wie es kam, dass er nicht Apollo, sondern Stardust auf dem Mond gelandet ist.
Geben Sie uns da doch mal einen kleinen Einblick. Lesen Sie mal ein Stück vor.
Also ich lese ein kleines Stück vom Anfang. Da ist Perrault dann 5 Jahre alt.
Und er ist noch nicht auf dem Mond?
Nein, er ist in Wisconsin bei seinem Onkel Carl Rodan, der dort Kühe züchtet. Und eines Abends, als eine sternklare Nacht angebrochen war, ging er mit Perry vor die Tür, um sich gemeinsam mit ihm die Sterne anzuschauen. Sie gingen weit genug, um von keinerlei künstlichem Licht mehr gestört zu werden. Dann knipste Carl Rodan die Taschenlampe aus und ließ Perry durch den Fernstecher, den er mitgenommen hatte, den Himmel betrachten. »Was siehst du?« fragte er nach einer langen, langen Weile, in der der Junge nur dastand und schaute. »Sterne«, sagte Perry. »Viele? Ganz viele.« Als Perry das schwere Fernglas sinken ließ, zeigte Carl Rodan ihm die Sternbilder, die er kannte. Den großen Wagen, den kleinen Wagen, Orion, Andromeda und andere. »Warum tun Sie das?«, wollte Perry wissen. »Was? Sternbilder formen?« Carl Rodan zögerte. »Sie tun das eigentlich nicht. Es kommt uns nur so vor. Die Sterne, die wir sehen, sind in Wirklichkeit Sonnen wie die unsere, nur sehr, sehr weit weg. Vielleicht kreisen um manche dieser Sonnen auch Planeten wie der unsere. Wir wissen es nicht, aber es kann gut sein. Es kann sogar sein, dass auf diesem Planeten jemand lebt, so wie wir hier leben. Keine Menschen, aber eben andere Wesen. Er zeigte auf das helle Band, das sich quer über den Himmel zog. Das, was da oben aussieht wie weißer Rauch, das ist die Milchstraße. Das sind alles auch Sterne, nur noch weiter entfernt und so viele, dass wir sie kaum unterscheiden können. Und die Milchstraße, die musst du dir vorstellen wie einen großen, tellerförmigen Wirbel aus Millionen und Abermillionen von Sternen, von denen einer unsere Sonne ist. Wir sind mittendrin und, naja, so sieht das eben aus. Dann fiel ihm weiter nichts ein, was er noch hätte erklären können, denn er war ja kein Fachmann, sondern gab nur wieder, was er hier und da in der Zeitschrift National Geographic gelesen hatte. Perry sagte auch nichts und so standen sie einfach da und schauten. Es war, als sei die Zeit stehen geblieben, erzählte Carl Roden dem Verfasser dieser Zeilen später. Und auch, dass er nie zuvor und nie mehr danach jemanden so hatte staunen sehen wie den 5-jährigen Perry Roden. Der Junge starrte hinauf an den Himmel, den Kopf im Nacken, die Augen riesig groß, das Gesicht nur zu erahnen im Sternenlicht und schien zu begreifen, dass hier, direkt über ihm, die Unendlichkeit begann, dass er wirklich und wahrhaftig an ihrem Rand stand. Und wie er seinen Neffen so sah, beschlich Carl Rodan das Gefühl, dass der Junge all das sogar besser begriff als er selbst.
Dankeschön. Da ist Perry Rodan 5 Jahre alt. Sie erzählen über weite Strecken zunächst relativ realistisch die Geschichte, der amerikanischen Raumfahrtprogramme nach. Also letztlich die Apollo-Programme, die verfolgen wir. Das kennt man dann auch alles, das ist ganz echt. Der Perry Rodan lernt auch Leute kennen, die man kennen könnte, historische Figuren. Er trifft amerikanische Präsidenten, die es wirklich gibt. Und dann gibt es einen Trick, weil man denkt ja schon die ganze Zeit, irgendwann müssen sie die Biege kriegen. Irgendwann müssen sie raus aus dem Realgeschichtsuniversum und rein in das Perry Rodan-Universum. Was machen Sie rund um die Apollo 8-Expedition? Wie funktioniert das?
Ja, das funktioniert. Also auch, was ich als Grund angebe, dass also das Apollo 7 sehr viele Fehlfunktionen hatte und man trotzdem gestartet ist, weil man Angst hatte, die Russen könnten vorher zum Mond fliegen. Das war alles tatsächlich so. Nur ist Apollo 8 bei uns zurückgekommen. Und da nicht.
Apollo 8 ist halt die berühmte Expedition, ein Raumschiff, das Kapsel, die den Mond umrundet und die Rückseite des Mondes erstmals gesehen hat und diese berühmte Weihnachtsbotschaft 1968 im Dezember an die Erde gesendet hat.
Und das Foto von der Erde.
In Ihrem Roman kommen die nicht zurück.
In meinem Band kommen die nicht zurück, ja.
Und was passiert dann? Dann kommt Perry Rodan. Soll er sie zurückholen?
Also es wird vermutet, dass da ein Anschlag dahinter steht und man baut dann, macht einen Alternativplan, weil man eben, also das ganze Raumfahrtprogramm war ja ein Kind des Kalten Krieges und es ging nicht wirklich darum, den Mond zu erreichen, weil das wissenschaftlich so unerlässlich gewesen wäre, sondern man wollte es schaffen, bevor es die andere Seite schafft. Und die Amerikaner hatten dieses Trauma, dass ihnen am Anfang die Russen immer zuvor gekommen sind. Der erste Satellit, der erste größere Satellit, der erste Mann im Weltraum und. Und dann wollten sie wenigstens die Ersten auf dem Mond sein. Und das hat das Ganze angetrieben. Und jetzt ist das in meinem Buch dann schiefgegangen. Dann vermutet man da finstere Machenschaften und denen will man einen Riegel vorschieben. Und da wird dann die US Space Force gegründet. Man baut ein alternatives Raumschiff, eben die Stardust, die zum Mond fliegt hält diese Geheimhaltung auch bis zuletzt aufrecht und es schafft dann wunderbar den Übergang in das, wie die Perry Rodan-Serie anfängt, nämlich mit dem Start zum Mond.
Und was ich da jetzt höre, das ist was ich in dem Buch auch gelesen habe und was mir so gut gefallen hat. Man merkt beim Lesen, dass sie getüftelt haben und dass sie Spaß an diesem Tüfteln haben, dass sie irgendwie versucht haben, diese beiden Stränge, echte Geschichte, Perry Rodan-Geschichte, so miteinander zu verzwirbeln. Sie haben da so ein bisschen so wie mit dem Lötkolben in der Hand geschrieben.
Ja, ich habe eine riesige Zeitleiste aufgebaut, was alles passiert in der Raumfahrt, in der allgemeinen Politik. Und ich musste ja alles aufgreifen, was in der Heftserie über Perry Rodans Jugend und Kindheit schon behauptet wurde, was also sozusagen kanonisch war. Das musste ich da alles irgendwie einbauen und es waren teilweise Sachen, wo ich gedacht habe, na, das hätte es nicht gebraucht, dass das jetzt so läuft und musste rein, damit es Stimmt. Und das habe ich dann alles, da musste ich schon ziemlich tüfteln. Aber auf der anderen Seite war es auch faszinierend, wie viel dann zusammengepasst hat. Also dass das doch relativ smooth dann ineinander überging. Und es gab so Momente, wo ich mir echt nicht sicher war, welche Version der Geschichte jetzt eigentlich wirklich stimmt.
Es war doch dann Terry Rowe, es war nicht Neil Armstrong.
Das erzählt man uns halt.
Es taucht in Ihrem Roman auch ziemlich viel richtige Geschichte auf. USA, Nachkriegsgeschichte, der Kalte Krieg, die Kuba-Krise, der Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung natürlich. Das ist ganz interessant in dieser Zeit. Die Zeichen stehen ja auf Konflikt in den 50er, 60er Jahren und gleichzeitig gibt es dieses Apollo-Programm der NASA und dieser unglaubliche Optimismus in die Zukunft zu gucken. Deckt sich das mit Ihren eigenen Erinnerungen? Also einerseits die Kriegsangst und andererseits dieser totale Wille, ins Weltall aufzubrechen?
Ja, es ist, so habe ich das in Erinnerung. Gut, ich war damals noch keine 10 Jahre alt, aber ich erinnere mich an so technische Zeitschriften aus dieser Zeit. Da gab es die Zeitschrift Hobby und die haben immer so Reportagen gehabt, wie toll die Zukunft wird, wenn die Technik erstmal so richtig ausgereift ist und wie man dann 5 Kilometer hohe Wohnhochhäuser baut und ganz toll da drin wohnt und wie man durch irgendwelche Vakuumtunnel mit Überschallgeschwindigkeit von einer Stadt in die andere fährt und mit Raketen in 2 Stunden von hier nach Australien kommt und lauter so Reportage und die habe ich alle verschlungen.
Ist das denn heute anders? Also die Zeitschrift Hobby, die habe ich früher auch gelesen, die gibt es heute nicht mehr. Heute lesen wir Zeitungsartikel über Elon Musk, oder? Der uns ja auch ständig verspricht, dass die Zukunft eigentlich schon da ist. Der sagt, Mensch, die Autos können von alleine fahren, private Raumfahrt, gar kein Problem.
Ja, das sagt er uns, aber wir sind skeptischer als früher.
Würden Sie mitfliegen ins Weltall, wenn der Elon Musk sein Raumschiff fertig hat, sein SpaceX-Programm?
Ja, könnte mich in Versuchung bringen, wenn er mich anruft und sagt, aber nicht beim ersten, sondern ja, das ist die Verantwortung des Schriftstellers. Ich habe noch so viele Ideen, die ich schreiben muss.
Das muss ich sagen. Das merkt man bei Ihnen auch. Das ist eine der Lehren, die ich aus dem Buch mitgenommen habe. Niemals in das erste Flugzeug schreiben. Perry Rhodan, das größte Abenteuer, ist erschienen bei Fischer Tor. Vielen Dank für diesen Ausflug in die Zukunft, in die Vergangenheit, in den Weltraum. Vielen Dank, Andreas Eschbach. Dankeschön. Ja.
Der Bücherfrühling bei Deutschlandfunk Kultur mit 9 Autoren und ihren Büchern in Lesung und Gespräch in 3 Stunden. Live von der Leipziger Buchmesse, auch im Internet, in der Mediathek auf der Website von deutschlandfunkkultur.de und dort auch im Buchmesseportal. In der nächsten Stunde haben wir zu Gast Katja Bohnet, Ulrich Wölk und Radka Denemarkova. Jetzt kommen wir erst einmal Nachrichten aus aller Welt.